The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 5. Dezember. Übrigens, wenn Sie zu Weihnachten eine Extraportion Journalismus verschenken wollen, dann verschenken Sie doch einfach The Pioneer. Die Meinung des Andersdenkenden gehört nicht toleriert, denken wir, sondern sie gehört zelebriert. Sie ist schlicht und einfach der Motor für Fortschritt. Also Blickwinkel vergrößern, Scheuklappen runterfahren. Bei The Pioneer finden Sie attraktive Angebote, unseren Journalismus zu verschenken. Den Link in den Shownotes und wenn der Weihnachtsmann so drauf ist, wie ich ihn mir vorstelle, dann ist er längst schon ein Pionier. Gestern Abend bei Sandra Maischberger hat sich Friedrich Merz emanzipiert und zwar von sich selbst. Nichts Radikales, keine Disruption und die FDP und ihre Vorbilder in Argentinien, die waren ihm richtig fremd.
Sind auf der ernsten Seite bei Javier Milei gewesen, dem argentinischen Präsidenten, der von Christian Lindner ins Spiel gebracht worden ist, weil er sagt, wir brauchen mehr Disruption. Würden Sie so weit mitgehen mit Christian Lindner? Wir brauchen so eine Disruption, die sozusagen mit der Kettensäge die Bürokratie zum Beispiel in Deutschland flext.
Frau Maischberger, ich bin ehrlich gesagt völlig entsetzt gewesen, dass Christian Lindner diesen Vergleich gemacht hat.
Weil?
Weil, was dieser Präsident dort macht, ruiniert das Land. Und das als ein Beispiel für Deutschland zu nehmen, ich muss sagen, ich bin einigermaßen sprachlos gewesen und das passiert bei mir nicht so häufig.
Der Ton war damit gesetzt. Der neue Friedrich Merz, er lacht gern, er lässt Ausreden und er meidet das Schroffe. Und die Schuldenbremse hält er ein, stand jetzt.
Und ich habe mir angewöhnt, in der Politik niemals nie zu sagen.
Das ist der Satz.
Wir wissen nicht, was morgen und was übermorgen an Herausforderungen auf uns zukommt. Aber von heute an betrachtet bin ich fest davon überzeugt, dass ohne eine Änderung der Schuldenbremse die Probleme, die wir jetzt haben, lösbar sind.
Von heute aus betrachtet.
So. Da spricht nicht der Oppositionsführer oder auch nur der CDU-Chef, sondern da spricht der Kanzler in spe. Ein Kanzler, der für SPD und Grüne anschlussfähig sein möchte. Jetzt nur keine Unverträglichkeiten.
Wissen Sie, wer das macht, ist doch eine zweitrangige Frage. Entscheidend ist, was wir in einem möglichen Koalitionsvertrag aufschreiben. Und da brauchen wir gerade in der Wirtschaftspolitik einen Politikwechsel in Deutschland. Mit Habeck oder ohne Habeck, das muss Habeck entscheiden, wenn er noch dabei ist.
Nur für Angela Merkel, da hatte er wenig Sympathie übrig. Er markierte eine klare Grenzziehung zwischen sich und der Merkel-CDU, insbesondere in der Migrationsfrage. 2015 soll sich nicht wiederholen. Dieses Signal, auch in Richtung der AfD-Wähler, musste gesendet werden und es wurde gesendet.
Nur wir sind in der Flüchtlingspolitik, und zwar einstimmig in der Bundestagsfraktion, heute unter meiner Führung ganz anderer Meinung als in den Jahren 2015 bis 2018. So, und das bleibt bei Angela Merkel. Sie kann das nach wie vor so denken und auch schreiben. Wir sind anderer Meinung.
Mhm. Was im Umkehrschluss aber nicht heißt, dass zwischen Friedrich Merz und der AfD irgendwas geht. Da geht genau nichts. Die Brandmauer steht, Merz gestern Abend auf Maischbergers Nachfrage.
Eine Mehrheit rechts der Mitte, wie Alice Weidel sie sieht?
Nicht mit der AfD und nicht mit Frau Weidel.
Fazit, wenn Friedrich Merz das durchhält, dann ist er bald Kanzler. Dann ist er mit großer Verzögerung da angekommen, wo Merkel geendet hat, in der wohltemperierten Welt des Kompromisses. Für die Reform des Landes, also für eine wirkliche Restrukturierung und Sanierung von Deutschland, seines Staates, seiner sozialen Sicherungssysteme und auch seiner heutigen Wirtschaftsfeindlichkeit bleibt da ein Spielraum. Aber dieser Spielraum ist klein. Die Botschaft des gestrigen Auftritts in drei Worten: Merz ist Mitte. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview Joe Kaeser, der ehemalige Siemens-Chef, heute Aufsichtsratschef von Siemens Energy. Er fürchtet eine Verformung der globalen Marktwirtschaft unter dem neuen US-Präsidenten Trump.
Die große Frage wird eben sein, ob das Verständnis von Macht und Politik einer Trumpschen Ära in 2 bis 4 Jahren reparabel ist oder nicht.
Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, berichtet, was man über den Tod des erschossenen CEOs des Gesundheitskonzerns United Healthcare heute Morgen wissen kann. Und dann schauen wir auf ein historisches Jubiläum in Berlin und auf das große Herz eines Komikers unserer Nation. Nach und nach stellt der amerikanische Präsident Trump seine Regierung vor und auch seine Berater. Tesla-Chef und Starlink-Gründer Elon Musk soll Teil dieser Regierung werden. Ein Unternehmer, der jetzt den Staatsapparat mal so richtig saniert. Interessant, zwiespältig, widersprüchlich auf jeden Fall. Ist das Ganze vorbildlich oder abschreckend? Ist das eine gute Idee, dass mal ein Unternehmer in der Regierung mitmacht? Oder passen Gemeinwohl und das Interesse dieses Unternehmens gar nicht zusammen? Große Fragen, kluge Antworten darauf gibt's jetzt vom Aufsichtsratschef Siemens Energy und Daimler Truck, Joe Kaeser. Wir haben uns im Rahmen der Pioneer Klartext Tour in München getroffen. Vor Publikum 330 Pioneers in der ausverkauften Ari Aster Film Lounge in München hören wir direkt rein in das Gespräch. Sind Firmen eigentlich ein Fremdkörper in der Demokratie? Alle reden von Demokratie. Wir sehen Regierungsbildung hier und dort. Da mittendrin sind diese Konzerne, diese Firmen. Sind das demokratische Einrichtungen?
Nein, natürlich nicht. Also Unternehmen zu führen und Unternehmen letztlich nach vorne zu bringen, ist jetzt nicht unbedingt eine basisdemokratische Veranstaltung. Man wird ja auch in dem Sinne nicht von den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern, also den Bürgerinnen und Bürgern sozusagen des Unternehmens gewählt, sondern letztlich von den Eigentümern bestimmt. Und man kann sich aber trotzdem in einem demokratischen Verständnis miteinander auch dann über die Aufgaben hermachen, die für das Unternehmen wichtig sind. Demokratisches Verständnis heißt im Grunde, dass man kommuniziert, dass man Meinungen sucht, sie auch hört und dann letztlich eine Entscheidung trifft, sie erklärt.
Das CEO-Prinzip haben Sie das mal genannt.
Die Entscheidungen erklärt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man die Entscheidungen erklärt und sie dann halt mit einem starken Team umsetzt.
Nun haben wir gelernt, im Osten, so konnotieren wir das, gibt es Oligarchen, also Menschen, die ganz dicht bei der Politik sind. Jetzt sehen wir, dass ein Elon Musk da auch so dicht dran ist und davon womöglich auch Vorteile hat. Wie ist das zu bewerten? Ist das eine neue Form des CEO-Prinzips?
Also Oligarchie ist ja, wenn man das, glaube ich, nachschlägt, heißt es, das ist die Herrschaft weniger. Und Oligarchen sind eben Menschen, die dann eine politische Macht ausüben, die sie erlangt haben durch Bestechung, durch Geld.
Durch Nähe zur Politik.
Durch Nähe zur Politik. Na gut, sie müssen schon für die Politik einen Vorteil bringen. Also Meinungsplattform oder viel Geld, Unterstützung in jeder Weise, sonst werden sie in der Politik auch gar keine großen Freunde finden, weil das dann doch insgesamt interessensgeführt ist. Die große Frage wird sein, jetzt in den Vereinigten Staaten, ob diese Demokratie, das ist ja im Wesentlichen dann dennoch, ob sie sich in eine oligarchische Nähe hin entwickelt. Das ist die große Frage. Oligarchie, die Herrschaft weniger. Leute wie Musk, das ist ja nicht nur Musk, es sind noch ganz andere da, Peter Thiel,
Palantir.
Zum Beispiel, die Politik finanzieren, die eine sehr deutliche Meinung zu bestimmten Themen auch vertreten. Hedgefund-Manager, die dann jetzt auch das Finanzwesen übernehmen. Und man muss sich einfach überlegen, warum machen die das? Das ist die große Frage. Warum machen die das? Was ist die Absicht, der Intent, wie man so schön sagt, dahinter? Und da muss man nach den Interessenslagen halt forschen. Wenn Sie zum Beispiel Elon Musk denken, das Thema Raumfahrt ist schon praktisch, wenn man dort die politische Nähe der Regierenden hat, wenn es darum geht, ob eben seine Firma oder die von Jeff Bezos die Aufträge bekommt. Es ist halt so, dass Google sich mehr in die demokratischen Ordnungen geschlagen hat und Tesla auf die zunächst einmal die nächsten 4 Jahre erfolgreichere Seite. Und dann werden wir ja mal sehen, wie sich dann da die Dinge entsprechend entwickeln. Das wäre, stellen Sie sich mal vor, Google wird aufgeteilt wegen angeblicher Marktmacht und Tesla nicht.
Herr Kaeser, sehen wir da eine Verformung der Marktwirtschaft, so wie wir sie kennen? Ludwig Erhard hat sehr großen Wert darauf gelegt, keine Kartelle, keine Monopole entstehen zu lassen.
Na gut, das ist ja die ganze Diskussion in Amerika. Ich meine, 50% der Menschen dort sind happy und die anderen 50 nicht. Das muss man ja immer wieder zur Kenntnis nehmen. Ist ja umgekehrt genauso gewesen. dann wäre es halt einfach andersherum. Aber der Sachverhalt als solches in ein gespaltenes Land ist der gleiche. Die große Frage wird eben sein, ob das Verständnis von Macht und Politik einer Trumpschen Ära in 2 bis 4 Jahren reparabel ist oder nicht. Das ist die große Frage. Und ich meine, er bringt Familienangehörige in ganz wichtige Ämter. Er bestimmt weiterhin letztlich auch im Supreme Court die letzte Instanz, wenn Sie so wollen. Und die Etablierung eben dieser Günstlinge, wenn Sie so wollen, oligarchische Strukturen, Herrschaft weniger, ist schon eine sehr gefährliche Geschichte, weil er hat das Weiße Haus, er hat das Repräsentantenhaus, er hat den Senat und er hat den Supreme Court. Also recht viel mehr geht eigentlich nicht mehr und er macht sich natürlich die führenden Technologen und Unternehmer dort auch mit zu eigen in Schlüsseltechnologien, im autonomen Fahren, in der Software, in der Raumfahrt, im Finanzwesen. Das Thema auch Cryptocurrency. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, in Deutschland würde der Bundeskanzler eine Kryptofirma kaufen und gleich sagen, wisst ihr was, ein Teil unserer nationalen Reserve legen wir in Krypto an. Undenkbar, die sogenannte vierte Gewalt würde wahrscheinlich Bonanza tanzen. Ich weiß nicht, wie Sie das kommentieren würden, wäre mal ein Versuch wert. Undenkbar, völlig undenkbar. Jemand, der 34 Mal vorbestraft wird als Kanzlerkandidat, völlig unmöglich.
Wir haben jetzt den Trump kritisiert, das ist ja klar, das ist ein Selbstläufer, und den Elon Musk, aber nicht ganz wenige, und ich zähle dazu, fanden die Idee zumindest, dass einer aus der Wirtschaft mal in die Regierungszentrale kommt und mal durchbürstet. Der Elon Musk ist ja nicht da, um Tesla zu pushen, sondern er wurde jetzt gerufen, um durch den Staatsapparat mal durchzukehren und 2 Billionen zu finden, die die Politiker offenbar nicht finden. Ist das nicht eine gute Idee?
Das ist im Grunde ein Versuch wert. Allerdings muss man sich überlegen, wir sind Interessenslagen. Wenn er dann sagt, die Verbraucherschutzbehörde brauchen wir nicht mehr, die schaffen wir gleich ab, muss man sich überlegen, ist das nur Zufall oder eher Priorität?
Na gut, er soll Vorschläge machen, nicht gleich Präsident werden.
Time will tell, aber erstmal hat sich ja der Vize in Stellung gebracht.
Und ja. Das werden wir dann sehen, hier hat sich auch jemand in Stellung gebracht. Dieter Bohlen hat sich hier in Stellung gebracht.
Ach, in Deutschland, ja, genau.
In Deutschland, da habe ich gedacht,
als Dieter Berater.
Bohlen, was finden Sie, Dieter Bohlen, wäre das der Richtige?
Na gut, er kann gut singen, aber er kann nicht gut Ton angeben.
Aber was wäre mit Ihnen eigentlich? Wären Sie nicht so einer? Sie haben keine Interessen mehr, Sie sind Aufsichtsratschef. Wären Sie einer, der das vielleicht könnte und vielleicht sogar auch sagt, Leute, ich könnte das auch gerne tun, da mal durchbürsten?
Ich denke nicht, dass es eine Person alleine machen sollte. Und da gibt es eine ganze Menge. Wir brauchen im Grunde in diesem Land eine Staatsreform.
Eine Staatsreform?
Eine Staatsreform, die macht natürlich
mit
keiner.
Mit dem Ziel was?
Die macht natürlich keiner von den Betroffenen, das ist vollkommen klar, weil welcher Frosch würde schon gerne den Teich austrocknen? Das macht keiner. Aber so etwas könnte man als vierte Gewalt, wenn Sie so wollen. Und vierte Gewalt ist nicht der Journalismus, sondern die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist die vierte Gewalt. Schon mal andenken.
Und die Gesellschaft sollte darauf drängen, dass dieser andenken. Staat nicht der Vorgesetzte der Bürger ist, sondern ein Dienstleister.
Also es gibt Ordnungspolitik und es gibt Dienstleistungen. Aber es kann doch nicht angehen, dass sie mit null Impact Millionen von Steuergeldern einfach weggeben. Wir müssen den Menschen in diesem Land wieder erklären, dass die Wirtschaft nicht das fünfte Rad am Wagen ist, sondern eigentlich die Mittelherkunft von allem, aber wirklich von allem, was wir direkt oder indirekt finanzieren. Und das muss unbedingt gemacht werden.
Und dieses Verständnis, sagen Sie, ist außer Sichtweise geraten. Und gibt es ja, Herr Käser, abschließend nichts Gutes, außer man tut es. Viele aus der Wirtschaft schimpfen. Ich kenne niemanden, der die Regierung lobt, verständlicherweise. Die Wirtschaft, insbesondere der Mittelstand, fühlt sich wie auf der Streckbank, wenn er mit dieser Bürokratie es zu tun hat, die ihm feindlich gegenübersteht. Trotzdem, es fehlt einer, der sagt, ich gehe da rein, ich tue mir das auch an. Ich brauche kein D-Day-Papier, aber ich habe was im Kopf, um mich da einzubringen. Wären Sie das?
Im Team könnte man sowas miteinander besprechen. 3, 4, 5, 6 Leute aus der Wirtschaft, ehrlich gesagt, aus der Wirtschaft, die mal was gemacht haben, die einen Haufen Fehler gemacht haben, die ein bisschen was daraus gelernt haben, die einen Impact gemacht haben, die ein Unternehmen transformiert haben, die das Unternehmen aus dem Schlechten herausgeführt haben zum Guten. Da gibt es einen Haufen Leute, wo man sagt, verdammt nochmal, das sind echt stark. Leibinger zum Beispiel, jetzt der BDI-Präsident. Endlich mal wieder einer, der wirklich ein Unternehmen selbst geführt hat. Ein Mensch, der jeden Tag aufs Neue seine Reputation, sein Geld aufs Spiel gesetzt hat. Der Miteigentümer geführte Unternehmen, das sind die Glanzlichter in Deutschland. Eigentümer geführte Unternehmen. Kapitalgesellschaften, klar, sind globale Unternehmen. Manager sind Angestellte. Und wenn sie weg sind, dann sind sie meistens in der Versenkung verschwunden. Ein paar bleiben übrig, aber viele gibt es davon nicht.
Auch Familienunternehmer können verschwinden, wie Markus Braun hier bei Wirecard gezeigt hat, aber das ist ein weites anderes Feld.
Das war ein Familienunternehmer, der nicht gemerkt hat, dass er eine Kapitalgesellschaft führt, die den Aktionären gehört.
Den würden wir der Politik nicht als Ratgeber empfehlen, höchstens bei der Selbstauflösung.
Man könnte vielleicht das als Business Case machen für den deutschen Geheimdienst, dann lernt man was.
Okay, danach kann nichts mehr kommen. Joe Kaeser rettet die Geheimdienste und den Staat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Vor 35 Jahren, das war im Winter 1989, war die Welt im Umbruch. Der Sozialismus hatte sich selbst erledigt, nicht nur in der DDR. In Russland war alles im Wandel und die Stimmung war hoffnungsvoll. Und den Soundtrack für diese besondere historische Situation. Ein Imperium, die Sowjetunion implodiert, friedlich, kein Schuss fällt. Die Menschen in Ost und West sind einander näher als nahe. Den Soundtrack dafür lieferten Klaus Meine und seine Scorpions mit Wind of Change. Ich habe mit Klaus Meine auf der Pioneer 2 gesprochen über das Lied, seine Entstehung und was seither daraus zwischen Ost und West geworden ist. Wir hören mal rein. Dass daraufhin die ganze Welt sich verändern würde, war nicht absehbar und wurde in dem Song doch in gewisser Weise vorweggenommen. Es war dieser Wind, der so stark war.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum der Song so erfolgreich wurde, weil er eben nicht von den Bildern, die wir alle im Fernsehen gesehen haben, vom Mauerfall und so weiter inspiriert war, sondern er war von der Zeit davor inspiriert und war eigentlich mehr ein Soundtrack von Glasnost und Perestroika. Und ich glaube, so hat das Gorbatschow auch empfunden, der uns ja wenige Tage vor seinem Rücktritt 1991 in den Kreml eingeladen hat, weil es dann auch eine russische Version davon im Song gab. Und ich glaube, es ist so spannend, weil es eben die Zeit davor auf den Punkt ausgedrückt hat. Und das, was wir empfunden haben, war einfach, die Welt verändert sich vor unseren Augen. Dieses Luschniki-Stadion mit über 100.000 Fans, die unsere Lieder gesungen haben, wo so eine große, riesengroße Begeisterung für westliche Rockmusik, für westliche Kultur rüberkam von so vielen Fans, die aus Sibirien und überall gekommen waren, aber auch aus der damaligen DDR.
Auch Soldaten haben mitgesungen und mitgefeiert.
Die standen vor der Bühne und es gab ja richtig hunderte von Soldaten, die als Security eingesetzt waren. Aber es blieb alles friedlich und die Soldaten haben ihre Jackets ausgezogen, ihre Caps in die Luft geworfen, haben sich umgedreht und haben zusammen mit den Fans dieses Rock'n'Roll-Fest und wie es später genannt wurde, dieses Woodstock des Ostens mitgefeiert.
Das ganze Gespräch mit dem Scorpion-Songwriter und Sänger Klaus Meine in der langen Version auf thepioneer.de. Viel Spaß und danke fürs Dabeisein.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da schaut man nach Wolfsburg, wo gestern der VW-CEO vor 20.000 Mitarbeitern in der Werkshalle sprechen musste, bei der nicht öffentlichen Betriebsversammlung nämlich. Er soll ausgepfiffen worden sein. Der Konzern denkt angesichts der tiefen Krise nach über Lohnkürzungen, über Kündigungen, auch über Werksschließungen. Applaus gab es für andere, wie die Tagesschau vor den Toren der Halle zu berichten wusste.
Beim Einzug von Betriebsrat und vom Bundesarbeitsminister dann Applaus und Parolen.
Danke, danke,
Gemeinsam müsse es gelingen, die VW-Standorte in Deutschland zu sichern, forderte Heil. Es dürfe keine betriebsbedingten Kündigungen geben.
Dass der SPD-Arbeitsminister auf der Seite der Belegschaft steht, das freut diese natürlich und ist für Hubertus Heil ein Pluspunkt im Wahlkampf. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die SPD in den vergangenen Jahrzehnten rund 22 Jahre mit an der Regierung beteiligt war. In Niedersachsen, auch in Berlin. Und das Abgehängtsein dieses deutschen Industriestandortes, auch unsere Autoindustrie, das wird in der aktuellen VW-Krise brutal sichtbar. Also, liebe VW-Arbeiter, überlegt euch, wie ihr klatscht und wie ihr pfeift. Die SPD in Niedersachsen und in Berlin, die sich da von euch feiern lässt, ist das Problem von Volkswagen, nicht die Lösung.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die Anleger schockiert wegen der wirklich dramatischen Nachrichten rund um United Healthcare, dem größten Krankenversicherer der USA. Und damit nach New York zu Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Da wurde ein CEO auf offener Straße erschossen. Bitte klär uns auf.
Hallo Gabor, ja, das ist echt schockierend. Genau hier in Manhattan ist es passiert, sogar gar nicht so weit von meiner Wohnung, wurde Brian Thompson vor dem Hilton Hotel erschossen. Gegen 6.45 Uhr morgens wurde die Polizei gerufen. Thompson wurde dann mit Schusswunden im Rücken und am Bein direkt ins Krankenhaus gefahren. Eine halbe Stunde später starb er dort. Die Polizei nannte den Vorfall einen dreisten, gezielten Angriff und stellte fest, dass es sich um eine geplante Tat handelte. Thompson war auf dem Weg zu einem Investorentreffen von United Healthcare. Das wurde nach dem Vorfall natürlich dann abgesagt. Die Ermittlungen zeigen, dass der Täter etwa 5 Minuten vor Thompson am Tatort war und dort auf ihn wartete. Als Thompson sich dem Hotel näherte, schoss der Angreifer aus dem Hinterhalt auf ihn. Nach dem Angriff floh er dann und wurde auch bisher noch nicht gefasst. Für Informationen zu dem Täter hat die Polizei jetzt eine Belohnung von $10.000 ausgeschrieben. Thompson hatte seiner Frau zufolge vorher schon Drohungen erhalten, hatte aber seine Reisegewohnheiten nicht geändert. United Healthcare drückte sein tiefes Bedauern über Thompsons Tod aus und bezeichnete ihn als hochgeschätzten Kollegen. Kurz nachdem die News rauskam, fiel die Aktie von United Healthcare massiv, erholte sich aber über den Tag dann wieder und schloss dann mit einem Plus von 0,9%.
Wir bleiben weiter dran an dem Thema, Anne, und dann lass uns doch noch einen Blick auf Amazon werfen. Der Konzern hat juristischen Ärger.
Ja, der Generalstaatsanwalt von Washington hat Klage gegen Amazon eingereicht. Die Anschuldigung lautet, dass Amazon seit 2022 heimlich 2 historisch benachteiligte Postleitzahlen in DC von seinem Prime-Schnelllieferservice ausgeschlossen hat. Den dort lebenden Prime-Mitgliedern wurde aber weiterhin der volle Abo-Preis berechnet. Laut der Klage hat Amazon im Juni 2022 wegen Sicherheitsbedenken für eigene Fahrer die Lieferung in die 2 Gebiete eingestellt. Stattdessen nutzte das Unternehmen externe Dienstleister wie UPS, was zu deutlich längeren Lieferzeiten führte. Die Daten der Generalstaatsanwaltschaft zeigen, dass vor dieser Änderung über 72% der Prime-Pakete in diesen Gebieten innerhalb von 2 Tagen zugestellt wurden. Danach sank dieser Wert auf bis zu 24%. Die Klage beschuldigt Amazon, Verbraucherschutzgesetze zu verletzen und fordert ein Ende des irreführenden Verhaltens sowie Schadensersatz und Strafen. Amazon wies die Vorwürfe zurück und erklärte, dass die Entscheidung ausschließlich zum Schutz der Fahrer getroffen wurde. Den Anlegern an der Wall Street war das Ganze ziemlich egal, ehrlicherweise. Die Amazon-Aktie schloss mit einem Plus von 2,2%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Otto eigentlich Musiker werden wollte und wir fast auf den Komiker Otto Walkes hätten verzichten müssen. Auf diese legendäre Lache zum Beispiel.
Aha.
Der heute 76-jährige Otto, der begeistert nun schon 6 Jahrzehnte lang das deutsche Publikum auf der Bühne, auf dem Fernsehschirm, auf der Leinwand, im Kino.
So, wir machen jetzt ein bisschen Werbung, denn ich muss meine Show ja auch ein bisschen finanzieren durch eigene Werbeeinlagen. Und hier kommt gleich der erste Werbespot ab. Früher hatte ich große Probleme mit kleinen Pickeln, doch dank Chlorazil habe ich jetzt kleine Probleme mit großen Pickeln.
Seine Geschichte fing an im beschaulichen Emden. Da wurde er nämlich geboren, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Otto war schon immer ein lustiger Bengel, sagen alle, die ihn kannten, stets ambitioniert, selbstbewusst auch. Mit 12 Jahren gründete der damals musikbegeisterte Junge mit ein paar Freunden die Band The Rustlers und sie tingelten in Ostfriesland von einer kleinen Bühne zur nächsten. Im jungen Erwachsenenalter, das war dann 1970, schrieb sich Otto in Hamburg fürs Studium ein, Kunstpädagogik. Um sich nebenbei was dazu zu verdienen, trat er mit seiner Gitarre in den Clubs auf und irgendwann fing er an, zwischen den Songs Witze zu reißen. Naja, und was soll man sagen? Die Pointen kamen besser an als die Akkorde.
Das nächste Lied ist in englischer Sprache und ich glaube, es bedarf einer gewissen Einleitung. Es geht hier um eine Mutter, die mit ihrer Tochter die Straße überquert. Und die beiden entdecken dann zwei Hunde in einer höchst verfänglichen Position. Und die Kleine fragt dann, Mutti, was machen die beiden Hunde da? Ach, weißt du, der eine ist blind und der andere schiebt ihn über die Straße. Das Lied trägt den Untertitel, können Sie mir wohl sagen, wo die andere Straßenseite ist? Ja, da drüben. Komisch, die schicken mich immer hier rüber.
Von da an schrieb sich die Geschichte des Komikers Otto Waalkes wie von selbst. Aus den kleinen Bühnen wurden jetzt große Hallen. Aus dem Hamburger Studenten eine nationale Ikone. Er bekam eine eigene Show im Fernsehen, es gab eigene Filme im Kino. Naja, und Musik, die machte er auch noch.
Kann ich auch mal was sagen? Das soll ich gerade.
Seine legendäre Otticaster-Gitarre war immer dabei. Das ist eine E-Gitarre in Form eines Elefanten. Es gibt genau zwei Exemplare und eine davon wird jetzt versteigert. Der Erlös geht an ein Herz für Kinder. Bis zum 15. Dezember haben die Otto-Fans also noch Zeit, ein Gebot zu geben. Aber Achtung, der Preis liegt bei 15.000 Euro. Kein Scherz, auch kein Schnäppchen, lieber Otto.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass heute vor genau 130 Jahren, also am 4. Dezember 1894, der letzte Stein des wohl symbolträchtigsten Gebäudes unseres Landes gelegt wurde, des Reichstages. Seither prägt dieser Reichstag als Zuhause politischer Entscheider das Stadtbild von Berlin, sowie die Siegessäule oder auch das Brandenburger Tor. Die beeindruckende Kuppel, zunächst noch aus Stein, heute aus Glas, thront majestätisch über den Dächern der Hauptstadt. 1918 wurde der Reichstag zum Schauplatz einer deutschen Revolution. Philipp Scheidemann lehnte sich aus einem der Fenster und rief die Deutsche Republik aus.
Nicht das geschehen, was die Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Nicht mal 15 Jahre später, in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933, war es mit der Republik schon fast wieder vorbei. Der Reichstag wird in Brand gesetzt, wahrscheinlich von den Nazis. Diese Nacht markiert das Ende der Weimarer Republik und den Beginn des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte, der nationalsozialistischen Diktatur. Hermann Göring im Deutschen Reichstag im März 1933, gnadenlos.
Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben. Hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten. Weiter nicht!
Als der Zweite Weltkrieg wütete, wurde der Reichstag umfunktioniert. Er diente jetzt als Luftschutzbunker, als Produktionsstätte, auch als Lazarett und dann als Geburtsstätte. Bis zu 100 sogenannte Reichstagsbabys erblickten dort zwischen 43 und 54 das Licht der Welt. Das Gemäuer war eben fest wie eine Trutzburg, auch im umkämpften Berlin. Trotzdem, nach Kriegsende war der Reichstag nur noch eine Ruine. Wie ein Geisterhaus bröckelte er am Rande der Mauer vor sich hin. Doch mit der Wiedervereinigung kam das Comeback. Star-Architekt Norman Foster verwandelte den Reichstag mit dieser ikonischen gläsernen Kuppel in ein modernes Wahrzeichen. Der Bundestag zog wieder ein und das ist ein Ort, an dem sich Geschichte und Zukunft heute die Hand reichen. Ein neuer Look, ein neues Versprechen auch, Demokratie Transparenz.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir scheint, dies ist der richtige Ort und die richtige Zeit, eine Zwischenbilanz der deutschen Einheit zu ziehen. Der richtige Ort, weil so wie Bonn schließlich doch für den Westen der Republik steht, Berlin das vereinte Deutschland symbolisiert. Nicht nur für die Ostdeutschen macht es viel aus, dass Regierung und Parlament nicht mehr fern am Rhein, sondern relativ nah bei ihnen, nämlich hier an der Spree sind. Und die richtige Zeit, weil das vereinte Deutschland auch politisch den Generationswechsel vollzogen hat. Und ich meine damit keineswegs nur einen Regierungswechsel.
Und für Rockfans, das darf heute Morgen nicht verschwiegen werden, bleibt der Reichstag als großartige Kulisse für Konzerte in Erinnerung. Auf ewig. David Bowie war da und natürlich auch Pink Floyd 1988. Another Brick in the Wall. Ich wünsche Ihnen einen zukunftsfesten, einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Morgen. Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Chelsea Speaker. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. We don't need no thought control.